glaub, seit Generationen treffen wir uns jetzt schon an schönen Sommertagen.
Radio frei.
Check, check.
Realitätscheck bei Radio frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und mit einem fast munteren Hallo begrüße ich euch zu diesem Unterdessen am 10. März 2026. Heute ist Dienstag. Bei euch ist es entweder kurz nach 9 oder eben kurz nach 18 Uhr oder irgendeine andere Zeit, wenn ihr einfach selbstständig auf Play gedrückt habt in unserer Nachhörfunktion. So oder so erwarten euch 2 Stunden Unterdessen und ein buntes Programm. Wie bunt Albert Jörrimann heute seine Gedanken formuliert, das werden wir gleich hören im Kommentar aus neutraler Sicht. Es gibt ein neues Kulturfragment gefunden im Staub des ehemaligen Schauspielhauses beim Umbau zum Kulturquartier Erfurt. Wir erfahren ein bisschen was über das Jahrestreffen Medienbildung, was bald stattfindet. Ich habe ein paar Veranstaltungshinweise für die nähere Zukunft, nämlich heute. Und ich habe mich mit 3 Menschen getroffen, die einer Leidenschaft verfallen sind, die sich auszubreiten scheint. In anderen Städten sieht das schon ganz anders aus, aber auch in Thüringen, in Erfurt und Weimar wird immer mehr gespielt mit diesen großen silbernen Kugeln. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen im Park oder im Garten. Es handelt sich um Boule bzw. um Pétanque. Was überhaupt der Unterschied ist und warum man dafür so eine Leidenschaft entwickeln kann, das haben sie mir erzählt. Und ich freue mich, dass Donata hier ins Studio kommt gegen Ende der Sendung, denn sie war am Sonntag bei der 8. März-Demo mit Mikrofon dabei und hat uns Eindrücke mitgebracht. Musikalisch starten wir mit einer Musik, die letzte Woche in der Magdeburger Allee bei den Stadtwerken zu hören war, denn zur Eröffnung der jüdisch-israelischen Kulturtage spielte das Sharon Mansur Trio aus Israel am 5. März. Sehr aufwendig und abenteuerlich haben sie den Weg dann doch noch nach Deutschland gefunden. Sie konnten nicht fliegen aus bekannten Gründen und haben viele, viele Stunden gebraucht, waren aber dann pünktlich zur Festivaleröffnung da. Und es hat sich, so habe ich gehört, gelohnt. Denn die Musik, und das kann man sogar, wenn man es nicht live hört, sondern hier von Schallplatte digital erahnen, die ist eindrucksvoll. We'll be right back.
Aus neutraler Sicht.
Von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Was stößt auf größeres Interesse bei der TikTok-Gemeinde? Die allgemeine Ausdehnung des Einsatzes von Drohnen zu Kriegs- und Überwachungszwecken oder die Forderung der US-Regierung, dass Simbabwe und Sambia ihr die Patientendossiers der Bevölkerung überlassen müssen? Das ist nämlich die Bedingung, welche die Vereinigten Staaten von Amerika an die Wiederaufnahme der finanziellen Unterstützung knüpfen, nachdem sie ihre eigene Entwicklungshilfeorganisation USAID abgeschafft haben. Was kann das Interesse der US-Regierung an den Gesundheitsdaten von Simbabwe und Sambia sein? Das ist einfach. Keines. Es geht nicht um die Regierung, sondern es geht um die Datenkraken von Google bis Anthropic und OpenAI, die ihre Automaten mit allen möglichen Informationen füttern. Und da die Abfüllzentren aus Kostengründen ohnehin in Afrika liegen, in Kenia und in Nigeria, ist es im Wortsinn naheliegend, dass die USA mit ein paar Dollars an Unterstützung alles aus Simbabwe und Sambia herauspressen, was sie ergattern können, eben für Google zum Beispiel. Ach, da bin ich endlich bei Google, was es mir erlaubt, vom Ex-Google-Chef Erik Schmidt zu sprechen und von seiner Beziehung zur Tochter von Markus Söder. Mit anderen Worten, Markus Söder saugt die Gesundheitsdaten aus Simbabwe und Sambia ab. Ausgerechnet der Prophet der schlechten Ernährung will sich an Gesundheitsdaten von künftigen afrikanischen Migrantinnen gütlich tun. Ist das nicht widerlich? Naja, es ist widerlich, aber nicht wegen dieses frei erfundenen Zusammenhangs, der ausgezeichnet zu TikTok passt, sondern wegen des Fastfood-Propheten, dem ich ansonsten keine weitere Ehre antun will, vor allem nicht heute, also in einer Zeit, in welcher das westlich benachbarte Bundesland Baden-Württemberg schon wieder einen Grünen zum Regierungschef des Verbrennungsmotorenlandes gewählt hat, was außerhalb der TikTok-Gemeinde ebenfalls als abstoßend gilt. Aber meine Frage galt neben den Gesundheitsdaten aus Afrika ja den Drohnen. Von Ihnen habe ich gelesen, im Zusammenhang mit der Unabhängigkeitsbewegung der Westsahara, welche von den marokkanischen Truppen jetzt auch noch aus der Luft belästigt wird, nachdem die Sache eigentlich gegessen schien, mit dem Freipass von Spanien und Frankreich für die Königinnen von Nordafrika. Von Drohnen war aber auch die Rede im Zusammenhang mit dem Krieg im Osten der Demokratischen Republik Kongo, wo Ruanda und die M23 ein paar von den Fluggeräten beschafft haben. Vom Bürgerkrieg in Sudan will ich gar nicht erst sprechen. Und dass sich Äthiopien und Eritrea nicht nur im geistigen, sondern auch im physischen Luftraum bekämpfen werden, falls es wieder zum Krieg kommt, steht fest. Die Drohne steht fest, sozusagen. Nicht nur das. Die Drohne ist allgegenwärtig. Und wenn sie kombiniert wird mit der Google-Datenkrake, ist sie auch allwissend, womit wir einen TikTok-Gottesbeweis erbracht hätten, falls es in der TikTok-Gemeinde Theologiestudentinnen oder anderweitige Gläubige hätte, woran ich allerdings starke Zweifel habe. Vielmehr glaube ich, wenn ihr mir ausnahmsweise ein bisschen Glauben erlaubt, dass die TikTok-Gemeinde im besten Sinne gottlos ist. Ich will sagen, sie glauben nicht deshalb nicht an Gott, weil sie ihn ablehnen oder bekämpfen, sondern sie glauben nicht an Gott, weil sie keine Ahnung von Gott und seinem Begriff haben. Ich glaube bzw. lebe im Moment mit der Arbeitshypothese, was besser formuliert ist als ich glaube, dass auf der anderen Seite der TikTok-Gott-Drohne eine ansehnliche Masse an rhythmisch zuckenden, durchaus gut ausgebildeten und für den Arbeitsmarkt tauglichen Arbeiterbienen steht. Also eben Drohnen. Ein paar Tage nach dem Internationalen Frauentag am 8. März kann man es ja wieder einmal zitieren. Die Drohne ist das männliche Tier bei Honigbienen, das aus unbefruchteten Eiern entsteht und aus purem Jux, zitiere ich noch weiter aus der Wikipedia. Die Kopulation mit einer jungen Bienenkönigin findet bei einem Hochzeitsflug statt. Hierbei wird der Penis der Drohne herausgestülpt. Nach der Begattung verbleibt der Penis der Drohne bei der Bienenkönigin. Die Drohne fällt von der Königin ab und stirbt. Ha, das sind Texte, wie gemacht für den Internationalen Tag der Frau. Lang lebe die Wikipedia. Aber ich glaube, dass die TikTok-Gemeinde sich nicht dafür interessiert, sondern stattdessen vielleicht zur Kenntnis nehmen wird, dass Marokko die Afrikameisterschaften im Frauenfußball verschoben hat, weil sie die Stadien benötigen, um die nationalen Männermeisterschaften zu Ende zu spielen. Das konnte man ja nicht wissen, als man sich um die Austragung bewarb, dass auch die Drohnen in Nordafrika Fußball spielen und dass man denen ihren Spielplan unbedingt einhalten muss, sonst bleibt ihnen der Penis im Fußball stecken, fällt ab und die Drohnenfußballer sterben. Das will niemand. Oder anders gesagt, jetzt warten wir einfach sehnlich darauf, dass sich Katar und Saudi-Arabien für die Austragung der Frauenfußball-Weltmeisterschaften bewerben. Die Iranerinnen nehmen nicht an den Afrika-Fußballmeisterschaften der Frauen teil, sondern sie spielen gegenwärtig in Australien an den Asienmeisterschaften. Sie spielten. Sie haben ihre Spiele alle verloren, werden aber nicht deswegen von der Regierung beschimpft, sondern vermutlich, weil sie die Staatstrauer nach der Ermordung von Ali Khamenei nicht eingehalten haben. Die Regierung hat unterdessen seinen Sohn zum Nachfolger bestimmt, und zwar, nehme ich an, als obersten religiösen Führer und Ayatollah, was man natürlich nicht in einer demokratischen Wahl ermitteln kann, was man aber umgekehrt auch nicht innerhalb der Familie regeln sollte. Sonst wird uns in den Vereinigten Staaten nach der Lastwagenhupe noch Jared Kushner Präsident. Daran hat er wieder nicht gedacht, der Iraner, dass er da nicht mit schlechtem Vorbild vorangehen sollte. Dabei hat sogar die Lastwagenhupe die von Muqtada Khamenei eine schlechte Wahl genannt. Das ist im Moment ungefähr alles, was ich an Spott zusammenkratzen kann, in einer Situation, in der mir zwar nicht die Worte ausgehen, in der ich aber den starken Eindruck habe, dass es nicht die Zeit ist, die Eindrücke in irgendwelche Worte zu fassen. Es ist zu früh dazu. Von den Sympathien her, um die es hier sowieso nicht geht, bin ich einigermaßen im Gleichgewicht. Die Iranerinnen bzw. die iranische Regierung kann ich ziemlich genau gleich schlecht ausstehen wie den Journalistenmörder Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien. Allerdings mit gleichen Vorteilen für den Journalistenmörder, weil der sich trotz allem ernsthaft mit Modernisierungsfragen beschäftigt. Ebenfalls nicht ausstehen kann ich den israelischen Premierminister, ein Gauner von ähnlichem Kaliber wie die Lastwagenhupe, aber tausendmal intriganter und intelligenter. Über den Erdo-Pampel, einen weiteren geschätzten Nachbarn in der Region, brauche ich mich nicht zu äußern, ebenfalls nicht zu Aserbaidschan, das die beiden Eigenschaften als Erdölproduzent und als Ausrichter von UNO-Umweltgipfeln ebenso charmant vereinigt wie Cem Özdemir in Baden-Württemberg. Und auch nicht zu Afghanistan, beziehungsweise zu den von allen Göttern verlassenen Taliban, mit welchen aus unerforschlichen Gründen nach wie vor zahlreiche Länder Beziehungen unterhalten. Für die Golfstaaten gilt grosso modo das Gleiche wie für Saudi-Arabien. Das Dröhnen der Lastwagenhupe kann man weder mit sprachlichen noch musikalischen Begriffen fassen. Und zu Israel fällt mir im Moment nichts anderes ein, als die Schlagzeilen des Israel-Netzes zu zitieren, das am 6. März schreibt, dass das Hilfswerk Zaka mit einer 140.000 Dollar Spende aus Taiwan mobile Lichtmasten gekauft habe, die offenbar bei Raketentreffern wie jenem in Beit Shemesh mit 9 Toten zum Einsatz kommen. Am 4. März hat sich der israelische Armeesprecher Effi Defrin in einer Videobotschaft auf Hebräisch mit Untertiteln in Farsi an das iranische Volk gewandt und gesagt, nein, nicht gesagt, sondern betont, dass sich die Offensive Israels und der USA nur gegen das mörderische Terrorregime richteten, nicht aber gegen die Zivilbevölkerung. Und dass die Hände des Regimes unzählige Opfer aus eurem Volk gequält hätten. Womit er recht hat. Wenn man diesen Maßstab allerdings in Gaza anlegen täte, wäre dies die perfekte Rechtfertigung für ein Selbstbombardement Israels. Aber dies am Rande. Daneben habe der Krieg gegen Iran-Israel laut Finanzminister Smotrich bisher 2,5 Milliarden Euro gekostet. Etwas zuvor gab es einen Besuch des indischen Staatspräsidenten Modi, der mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet wurde und vor dem israelischen Parlament eine Rede hielt. Als danach Parlamentssprecher Ohana und Premierminister Netanyahu das Wort ergriffen, verließen die Vertreterinnen der Opposition das Parlament, und zwar nicht wegen Modi, sondern weil der Präsident des obersten Gerichtes, Yitzhak Amit, von der Sitzung ausgeschlossen worden war. Die Regierung anerkennt die Wahl Amits im letzten Jahr nicht an. Das kennen wir aus anderen Ländern. Daneben spricht das Israel-Netz von der gestiegenen Zahl an antisemitischen Vorfällen in Irland. Der dortige jüdische Repräsentantenrat hat im letzten Halbjahr 2025 143 Vorfälle erfasst, wobei weniger als ein Viertel der Betroffenen Anzeige erstatten würden. Es gäbe in Irland keinen offiziellen Mechanismus zur Erfassung antisemitischer Vorfälle. Und noch eine ältere Meldung ist mir aufgefallen. Herr Jesoni Vitus Kavulu, der Botschafter der Republik Fidschi, hat das Botschaftsgebäude dieser Republik in Jerusalem bezogen. Das ist schön. Ebenfalls schön ist, dass das Israel-Netz von der christlichen Medieninitiative PRO unterstützt wird, was ursprünglich eine Konferenz evangelikaler Publizisten war. Im Vorstand sitzt heute unter anderem der Erfurter Dr. Matthias Huff, der verschiedene Formate für den Kinderkanal von ARD und ZDF entwickelt hat, und der Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft Christoph Rösel aus Stuttgart oder Martin Scheuermann aus Schwäbisch Gmünd, der Geschäftsführer und theologische Leiter des christlichen Gästezentrums Württemberg Schönblick GmbH und Vorsitzender des Kongresses christlicher Führungskräfte. Und so weiter. Kurz, alles ganz normal und nicht der Rede oder der Worte wert. So ist unglücklicherweise im Moment die Gesamtlage. Es gibt keine vernünftigen Worte dafür. Die Einschätzung und die Analyse wird vom einzigen objektiven Richter vorgenommen, nämlich von der Realität selber, vor welcher ich mich hiermit verneige. Spekulationen sind selbstverständlich erlaubt, ja sogar notwendig, aber auch dafür ist im Moment die Zeit noch zu früh. Nur das Thema für die Spekulationen kann man grob umreißen. Gibt es eine Möglichkeit, sich gegen die mit Aufklärungs- und Gesundheits- und allgemeinen Daten gefütterten und von ihnen geführten Himmelskörper, also gegen die Drohnen, zu wehren? Gibt es für den Sohn von Ali Khamenei eine Möglichkeit, dem laut angekündigten Mordanschlag der Israeli auf ihn zu entkommen? Und gibt es im Zeitalter der Vollüberwachung eine andere Möglichkeit als Terroranschläge, sich gegen die globale Vorherrschaft des US-Militärs zu wehren? Nun gut, da werden sich die Russinnen und Chinesinnen ihre eigenen Gedanken machen, vielleicht die Führungsspitzen der anderen Atommächte ebenso. Aber wenn wir von den Möglichkeiten kleinerer Gruppen sprechen, dann sind die auf Gedeih und Verderb dem guten Willen von Erscheinungen wie Benjamin Netanyahu und der Lastwagenhupe ausgeliefert. Das Ausmaß dieser Dominanz ist wirklich schockierend. So viel kann ich aus neutraler Sicht immerhin sagen. Guten Tag.
Guten Tag, Albert Jochimann. Ob mich das jetzt irgendwie hoffnungsvoll in den Tag entlässt, ich weiß es nicht. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Wenn ich an das politische Weltgeschehen denke, dann hilft mir manchmal Musik. Das haben vielleicht auch die Menschen gedacht, die bei der Eröffnung der jüdisch-israelischen Kulturtage waren. Wir haben vor dem Kommentar aus neutraler Sicht Musik von Sharon Mansour gehört, die mit ihrem Trio dort gespielt hat im Atrium der Stadtwerke in der Magdeburger Allee. Und sie hat dort nicht allein gespielt, sondern zusammen mit dem Ensemble Sistana Gila, in dem israelische und iranische MusikerInnen zusammen Musik machen. Als dieses Ensemble eingeladen wurde, war wahrscheinlich noch nicht so konkret absehbar, was dann nun zwischen Israel und dem Iran passiert. Von daher war das letzte Woche wahrscheinlich ein in der Hinsicht nochmal besondereres Konzert. Wie es musikalisch klang, das hören wir jetzt nochmal hier. Ihr seid bei Radio Frei, hört die Sendung unterdessen an diesem heutigen Dienstag, dem 10. März. Es ist 9.23 Uhr oder, wenn ihr die Wiederholung hört, 18.23 Uhr. Und seit ein paar Wochen begleitet uns dienstags eine kleine Rubrik, die ich persönlich sehr nett und niedlich finde und auch aufschlussreich und spannend an der einen oder anderen Stelle. Denn es handelt sich um kleine, staubige, dreckige Dinge, die gefunden wurden beim aktuell passierenden Umbau des ehemaligen Erfurter Schauspielhauses zu einem neuen Kulturort in der Stadt. Und was da so zutage tritt, ist manchmal ganz schön alt, oft ein Programmheft, aber auch nicht immer. Ich bin gespannt, was es heute ist, das Kulturfragment.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Ich begrüße Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus und wir wollen über Dinge reden, die mit dem Schauspielhaus zusammenhängen. Heute sind die alle in Papierform. Los geht's mit Heften, die du bekommen hast.
Genau, also ich habe ja zwei verschiedene Arten. Es gibt ja immer dann Fundstücke, die wir im Haus gefunden haben. Und dann haben wir noch ganz viele Programmhefte oder auch Jahreszeithefte, die uns geschenkt wurden und die wir gesammelt haben und jetzt einfach Zeit haben, das mal aufzuarbeiten. Und anfangen würde ich jetzt mit einem Stück von 1960. Das nennt sich Kredit bei Nibelungen und thematisiert an sich natürlich dann die Kontroverse um die Nachkriegszeit und du hattest dazu recherchiert?
Ja, ich habe kurz mal im Internet geguckt und es ist eine tragische Komödie in 5 Akten von Fritz Kuhn. Und dieser Fritz Kuhn, der ist ein Dresdner und hat in Dresden von 1918 bis 2013 gelebt. Und wir sehen ja das ominöse, sage ich mal, vermaledeite Gesicht von Adolf Hitler auf dem
Titelblatt vom Programmheft?
Genau. Also das heißt, es geht da um die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
Genau, und gleich auf der ersten Seite, wenn man es aufklappt, hat man ein Brecht-Zitat, das würde ich einfach mal vorlesen. Das da hätt einmal fast die Welt regiert, die Völker wurden seiner Herr. Jedoch, ich wollte, dass ihr nicht schon triumphiert, der Schoß ist furchtbar noch, aus dem das kroch. Und daneben ist halt dann ein Foto von Hitler bei einer Rede, Anlass unbekannt. Genau, dann schließt sich daran an eine kleine, auf einer Doppelseite eine Collage mit einer Mischung aus Gesichtern, die aus Fotos entnommen wurden und dann dazu halt dann in leichter Tintorello-Straffierung, eine Illustration, wahrscheinlich von einem Szenenbild und dazu dann eine halbe Seite mit einem kleinen Dialog in klassischer Versform. Auf der nächsten Seite haben wir dann einfach einen längeren Textabschnitt, der wahrscheinlich die Szenerie beschreiben wird und dann geht es halt auch weiter mit der nächsten Szenendarstellung im gleichen Stil mit den ausgeschnittenen fotografischen Gesichtern, die dann halt ergänzt werden von illustratorischen Begleitungen und so zieht es sich halt durch. Es gibt ein paar Jahresdaten, die aufgezogen werden. Dazu könnte ich mal, also es steht eine kleine Zeittafel zur Ergänzung. November 1950, amerikanische Hohe Kommission genehmigt die Bewegung Bund der Frontsoldaten. Februar 1951, Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten in Frankfurt am Main gegründet. Oktober 1951, erstes Erscheinen des Monatszeitschrift Der Stahlhelm. August 1952, Hitlers Generalfeldmarschall Albert Kesselring wird zum Stahlhelm-Präsidenten gewählt. Also es skizziert sozusagen in dem Programmheft auch nochmal eine bundesrepublikanische Entwicklung, wie dann der Umgang auch einfach dann
ja,
damit.
Ja, also sag ich mal, das Fortleben des Faschismus.
Ja.
Und es ist dann wieder an die Oberfläche geploppt in solchen Organisationen, die dann offiziell gegründet werden durften.
Genau.
Ja.
Und so zieht sich halt auch in dieser Collagenart halt weiter. Dort wird halt wahrscheinlich Alltagsszenen einfach dargestellt, die dann auch immer wieder explizite Handlungsmuster abbilden in Form von gehobenen Armen zum Gruß. Und am Ende haben wir dann nochmal eine Zusammenfassung der Beteiligten. Also es war ein Schauspielstück mit Pause nach dem fünften Bild. Und es waren überschlagen wahrscheinlich so 12 Personen an dem Stück beteiligt, die auf der Bühne standen. Und darüber hinaus werden dann alle anderen, die dann in Inspiziententum, Bühneneinrichtung, Beleuchtung, Tontechnik etc. beteiligt waren, üblicherweise wie immer genannt. Und mit Rücksicht auf die Pünktlichkeit erscheinenden Besucher sind die Türschließer angewiesen, zu spät kommende erst nach dem ersten Bild in den Zuschauerraum einzulassen. Also auch damals schon, wer zu spät kommt, den bestraft.
Das Leben oder der Türsteher.
Genau.
Der Türsteher, aber nicht der von Kafka.
Nee.
Das wäre zu hart dann.
Genau.
Genau. Und das ganze Ding ist DIN A5 so?
Ja, so ein Klappformat mit Klammerheftung. Mit
Klammerheftung, genau. Ja. Und es erscheint mir vergleichsweise ausführlich. Das ist ja schön, dass man sich da so im Vorfeld ein bisschen informieren konnte, wenn man noch rechtzeitig ins Schauspielhaus gekommen ist damals.
Und das Cover und die Rückseite seht ihr dann auch wieder online als Bildbeitrag.
Das wollte ich auch gerade noch sagen. Vielen Dank, Björn, vielen Dank, Ulrich, für diese aktuelle Ausgabe der Kulturfragmente. Ich habe mir gerade schon mal angeschaut, was Sie sich da angeschaut haben. Und das könnt ihr auch tun. Ich habe gerade mal gerechnet, jetzt habe ich schon wieder vergessen, 67 Jahre altes Programmheft gibt es im Laufe des Tages dann bei uns auf der Homepage zum Anschauen und auch die Folge wie alle bisherigen zum Nachhören unter radiofrei.de.
Stay or go away. And I looked in her eyes and left her. Some people try to tell me why I made up my mind and left her.
Musik von Caribou, ein Song, der schon über 20 Jahre alt ist. Ich habe gerade mal nachgeschaut und wahrscheinlich so lange spiele ich ihn auch immer mal wieder hier im Radio. Eieiei, bin ich alt. Aber noch viel älter sind Menschen, die, sagen wir mal, vor 60, 70 Jahren schon Medien genossen haben. Aber das war alles früher ein bisschen übersichtlich war. Fernseher gab es zwar schon in vielen Haushalten, aber wenn zum Beispiel das Kind nicht weiter gucken sollte, weil die Eltern meinten, das sei nicht so gut für es, konnte man womöglich einfach den zugehörigen Fernsehschrank zuschließen. Problem gelöst. Das Wort Medienbildung, das gab es in den 50er Jahren damals noch gar nicht. Inzwischen ist die Mediensituation für junge, aber natürlich auch für ältere Menschen wie mich, komplett anders. Jugendliche und Kinder haben immer und überall Zugriff auf Medieninhalte und kennen sich in der Regel technisch auch noch besser aus als ihre eigenen Eltern oder Lehrerinnen oder andere Bezugspersonen. Die Fragestellungen sind fernab von Verboten auch andere geworden, nämlich wie lese ich eigentlich Bilder, die ich sehe? Woran erkenne ich ein Deepfake? Oder welche Konsequenzen hat mein Beitrag auf Insta? Nicht nur wir hier im Radio Frei beschäftigen uns mit dem Thema Medienbildung ausführlich. In anderthalb Wochen gibt es in Weimar ein Jahrestreffen für Thüringer BildungsakteurInnen. Thema des Treffens: Augen auf, Medienbildung geht alle an. Kommen kann im Grunde jeder und jede aus allen Generationen, die mit Medienbildung irgendwie zu tun haben, sagt Mitorganisatorin Andrea Betzig von der Fachstelle Strategische Medienbildung.
Da gibt es keine Zielgruppe, die sich ausnehmen sollte. Also sowohl Eltern von Kindern als auch Lehrkräfte, aber auch Menschen, die, sagen wir mal, eben gerade deren Kinder schon erwachsen sind und die aber immer noch in Arbeit sind, die möchten ja auch mediengebildet sein. Also man möchte ja bewusst in dieser digitalen Welt Entscheidungen treffen können und nicht immer so mit Halbwissen denken, oh, Hauptsache es geht gut oder ich bin mir jetzt unsicher, ich fühle mich abgehangen. Also da gibt es auf jeden Fall ganz viele Bedarfe.
Insgesamt 6 Stunden lang wird dieses Jahrestreffen zum Thema Medienbildung dauern. In verschiedenen Panels können dann die Leute, die dort sind, Lehrerinnen, Medienpädagogen, Eltern diskutieren anhand ganz konkreter Situationen, wie ich zum Beispiel niedrigschwellig meine Zielgruppe anspreche, so Andrea Betzig.
Wie könnte man denn Menschen erreichen? Zum Beispiel über ein Seniorencafé oder über einen Austausch über Social Media oder über gute Förderung, ne? Wie funktioniert gute Förderung, dass man auch sagt ministeriell, Mensch, wir haben hier immer so einen Topf und kein Mensch ruft den ab. Warum ist das eigentlich so?
Das Jahrestreffen Augen auf Medienbildung geht uns alle an, findet in anderthalb Wochen am 18. März von 12 bis 18 Uhr in der Sendehalle Weimar statt. Bis einschließlich morgen könnt ihr euch noch anmelden. Da müsst ihr einfach auf die Seite gehen, fachstelle-medienbildung-thüringen.de. Dort gibt es ein Formular für die einzelnen Panels. Der Fachtag Medienbildung am 18. März in Weimar.
Thank you. Radio frei. 96,2.
Man muss geistig flexibel bleiben, gerade in meinem Alter.
Wir schauen mal auf Veranstaltungen, die ihr heute am Dienstag, dem 10. März besuchen könnt. Und das sind so einige. Ich habe jetzt tatsächlich nur eine subjektive Auswahl getroffen. Wie sollte ich es auch anders machen? Und es ist ganz schön filmlastig, aber auch sehr, sehr unterschiedlich, was ihr heute für Filme sehen könnt außerhalb von Sinister und Kinoclub, wo es ja auch nochmal Angebote gibt. Aber zum Beispiel lädt die Gedenkstätte in der Andreasstraße ein, Jenseits der blauen Grenze zu sehen. Eine deutsche Produktion aus dem Jahr 2024 von Sarah Neumann. Vorlage für den Film war der gleichnamige Jugendroman von Dorit Linke. Es geht in diesem Film um Hannah, die ihren großen Traum vom Leistungsschwimmen in der DDR aufgibt und mit ihrem besten Freund Andreas im Sommer 89 über die Ostsee flieht. Andreas war ins Visier der Staatsmacht geraten und sollte in einem Jugendwerkhof gebracht werden. Von der Freiheit trennen sie 50 Kilometer Wasser. Nur eine dünne Schnur um ihr Handgelenk verbindet die beiden auf ihrer Flucht durch die einsame Ostsee. Wir hören kurz in den Trailer hinein. Jenseits der blauen Grenze heute zu sehen in der Gedenkstätte Andreasstraße.
Anna! Sehr schön, weiter mit dir! Zieh!
Ich bin sehr zufrieden mit deiner Entwicklung. Und ich würde dich gerne auf die Kinder- und Jugendsportschule schicken. Ab nächstem Halbjahr.
Wir schließen jetzt Blutsbrüderschaft.
Wenn du nicht mehr da bist, wird die Schule die Hölle.
Wir lieben den Frieden und die Zukunft der Deutschen Demokratischen Republik.
Andreas ist weg. Wir haben ihn abgeholt.
Was hab ich denn gemacht? Keiner hat einem irgendwas gesagt.
Wir sind uns einig, dass es für sie das Beste ist, wenn sie ab sofort auf jegliche Kontaktaufnahme zu Andreas Kuschwitz verzichten.
Andreas ist mein bester Freund. Ich kann ihn nicht einfach links liegen lassen.
Ich könnte dich wegen sowas rausschmeißen. Jetzt versteh das doch mal. Das Schwimmen kannst du dann vergessen.
Ich hau richtig ab, Hanna. Ich schwimme über die Ostsee.
Jenseits der blauen Grenze ein, zumindest wie es der Trailer vermuten lässt, aufregender Film heute Abend in der Gedenkstätte Andreasstraße zu sehen. Im Rahmen der Aktionswoche der Mehrwertstadt Erfurt in Bewegung wird es heute im Schamprowski einen, Kino- und vor allem auch Gesprächsabend geben. Der Film heißt Algorithmenbasierte Kameraüberwachung aus dem Jahre 2022. Und es geht dann in einem Gespräch ab 17 Uhr in Anwesenheit unserer Ordnungsdezernentin Heike Langgut, vor allem natürlich auch um die Kameraüberwachung, die es nun doch schon seit einiger Zeit auf dem Erfurter Anger gibt. Eintritt ist frei, 17 Uhr im Schamprowski in der Magdeburger Allee. Auch im Haus Dacheröden gibt es heute Filme zu sehen. Ein paar Jugendliche, die ihren Weg in einer trostlosen Stadt suchen. Zwei Mädchen, die sich zwischen Freiheit und Familie entscheiden müssen. Und dann ist da noch ein Wüstentier, das mit einem falschen Schatten geboren wurde. All diese Charaktere tauchen in drei Kurzfilmen auf, die heute Abend eben im Haus Dacheröden beim Kurzfilmabend gezeigt werden. In allen drei Filmen geht es um Herkunft. Ausgesucht werden diese von der Regisseurin und Drehbuchautorin Susanne Assmann. Sie mag Filme, die erzählerische Umwege gehen und manchmal auch abstrakter erzählen.
Ich stehe persönlich sehr, sehr auf Parabeln im weitesten Sinne. Also ich mag die Verdichtung einer Idee, oft einer systemischen Idee. Also mich interessieren gesellschaftliche Strukturen, Sozialkritik und dergleichen, die aber dann gerne runtergebrochen ist in einen viel abstrakteren Rahmen, wo wir sie besser fressen können, weil wir nicht über die Sache selbst nachdenken. Ich hatte auch mal in meiner Bachelorarbeit, hatte ich dafür einen coolen psychologischen Begriff gefunden, den es wohl tatsächlich gibt. Also ein Phänomen, dass wir uns Dinge besser angucken können, wenn wir sie aus einem, in einem einen anderen Kontext betrachten.
Soweit ein paar Worte von Susanne Assmann. Die drei Kurzfilme Chem Kids, Wüstentier und Stinkfrucht werden heute Abend im Haus Dacherröden gezeigt. Am Anger 37 befindet sich dieses Haus und los geht es um 19.30 Uhr. Dieses Haus, wie ich eben sagte, ist ein sehr großes Haus und es hat auch mehrere Räume, weshalb nicht also zwei Veranstaltungen gleichzeitig machen. Denn tatsächlich zur gleichen Zeit, 19.30 Uhr, wird in einem anderen Raum auch über Femizide gesprochen, also Morde an Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts getötet werden. Femizide, woher kommt Gewalt gegen Frauen? Solche Morde nehmen zu, allein in Deutschland jeden zweiten Tag eine wird umgebracht, meistens von ihren Partnern oder Ex-Partnern. Wie lassen sich solche Strukturen aufbrechen? Wer oder was bietet Schutz, fragt die Veranstaltung heute Abend. Es gibt drei Gäste auf dem Podium. Petra Hildesheim wird da sein. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin vom Frauenzentrum Erfurt. Dr. Udo Tietjen, einer der Vorsitzenden des Thüringer Richterbundes. Und Laura Backes, Spiegelredakteurin und Autorin sowie Co-Autorin von Alle drei Tage, warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen. Moderiert wird das Ganze von Ulrich Böhme vom MDR. Diese Veranstaltung läuft im Rahmen der Herbstlese unter Beteiligung von dem Katholischen Forum Thüringen sowie dem MDR und auch in Kooperation mit der Kraftwerke-Reihe, die weiterhin stattfindet. Heute Abend 19.30 Uhr im Haus Dacherröden. Und noch einen ganz anderen Hinweis habe ich für euch. Und zwar findet heute wieder eine Veranstaltung in der Jeder kann Galerie statt, in der Gedichte gelesen werden. Jeder kann sich von Gedichten berühren lassen. Ausgabe 5. Sind die Vorhänge wirklich nur zufällig rot? Am Dienstag, also heute, treffen sich Poesie begeisterte Menschen ab 18 Uhr, um gemeinsam Gedichte zu lesen und sich darüber auszutauschen. Es gibt kein festes Thema, alle Poesie kann mitgebracht werden. Und stellt sie vor, sprecht über anderes heute in der Jeder kann Galerie am Leipziger Platz ab 18 Uhr. Ihr seid bei Radio Frei, gute zehn Minuten vor um 10 oder vor 19 Uhr. Die Sendung heißt Unterdessen.
Ich war schon überall.
Isolation Berlin mit Kicks.
96,2.
Wer sich heute früh schon aus dem Haus getraut hat, wird gemerkt haben, ist gar nicht mehr so frostig gewesen. Gibt es ja etwa einen Wetterwechsel? Die letzten 2 Wochen waren ja relativ stabil mit sonnigem, warmen Wetter am Tage, aber auch kühlen, klaren, kalten Nächten. Schauen wir erstmal auf die Wetterlage und zoomen ein bisschen aus unserem kleinen Städtchen heraus. Viele Wolken, Schauer und Gewitter ziehen von Frankreich und Benelux in den Westen Mitteleuropas. Im Osten Mitteleuropas und in den Ostalpen dauert das ruhige Hochdruckwetter mit Sonne und Wolken jedoch noch an. Mit Blick auf Deutschland merken wir genau diese 2 Bereiche. Im Nordwesten, Westen und Südwesten werden die Wolken langsam dichter. Anfangs treten vereinzelt, später dann auch immer öfter Regenschauer auf. Örtlich bilden sich auch Gewitter. Und im Osten und Süden des Landes, da wechseln sich nach regionalem Nebel Sonne und Wolken ab. Und bei uns ist heute auch noch alles ganz fluffig. 17 Grad sind die Höchstwerte im Moment. Am Vormittag sind wir mit 11 Grad dabei. Die Sonne begleitet uns mit ein paar leichten Wölkchen über den Tag und auch die nächste Nacht wird nicht sonderlich kalt. Bis auf 8 Grad gehen die Temperaturen zurück. Und dann peu à peu wird es die nächsten Tage etwas kühler, aber alles nicht so dramatisch. Wir werden uns gegen Wochenende so um die 9 Grad einpendeln und ab und an kann es auch mal Regen geben, was glaube ich gar nicht mal so schlecht wäre, denn es hat lange nicht geregnet und die kleinen grünen Dinger wollen gerne aus der Erde kommen und haben Durst. Was auf jeden Fall nicht mehr zu leugnen ist, ist, dass der Winter vorbei ist und der Frühling Einzug erhalten hat. Und wo der Frühling ist, ist der Sommer nicht weit. Wir hören jetzt Musik von Gürmet, Hot Summer, und danach sprechen wir über eine Tätigkeit, die man sehr gut in beiden dieser Jahreszeiten nachgehen kann. Wie klingt denn ein Buhlapplaus? Das wird gemacht, wenn eine gute Sache
passiert. Wenn ein guter Wurf gelungen ist, wenn jemand gut getroffen hat oder so, dann man hat ja oft die Kugel in der Hand, wenn man nicht dran ist. Hm. Also man sollte sie auch in der Hand halten, weil es sonst Unstimmigkeiten geben könnte, hat man schon gespielt oder noch nicht gespielt. Und wenn jemand zum Beispiel einen wirklich guten, schönen Schuss macht, dann stehen da manchmal 8 oder 10 Leute und machen.
Und diese 8 oder 10 Leute, die kann man dieser Tage in den Parks der Stadt wieder öfter sehen. Menschen mit großen silbernen Kugeln, die sie auf Schotterflächen versuchen, so nah wie möglich an eine wesentlich kleinere Kugel zu bringen. Dass das in Erfurt weit mehr ist als ein gelegentlicher Zeitvertreib, zeigt nicht zuletzt die kürzliche Gründung eines eigenen Vereins. Denn wer denkt, mit über 260 bestehenden Sportvereinen sei Erfurt so langsam mit allem abgedeckt, irrt. Weimar hat es schon länger und nun gibt es eben auch in Erfurt einen Verein für Buhl, besser gesagt für Pétanque. Aber was ist eigentlich der Unterschied? War mir nicht so ganz klar. Und dann gibt es ja auch noch was anderes mit Kugeln, Boccia. Antworten habe ich bekommen im Gespräch mit Claude und Stefan von den Buhl- und Pétanque-Freunden Weimar und von Efron, dem einem Menschen aus dem neuen Erfurter Verein Dus Partout.
Wir spielen eigentlich Pétanque. Das ist tatsächlich wirklich das Spiel mit den Buhlkugeln, um eine kleine Zielkugel, die es gilt, so nah wie möglich zu erreichen, durchlegen oder den Gegner durch Schüsse quasi wieder wegzubringen von der Zielkugel. Man steht mit beiden Beinen fest in einem Kreis. Das ist quasi die Urdefinition für das Spiel Pétanque, kommt aus dem südfranzösischen Raum Marseille vom Spiel Provincial, da geht's dann los, genau. Und Buhl ist quasi die Bezeichnung für das Spielgerät, für die Metallkugel, die so handfaustgroß, ne, in der Hand liegt und quasi aus dem Stand mit dem Arm geworfen wird. Genau, ja, das zum Buhl-Pétanque-Kosmos. Boccia hat größere Kugeln, ist vorne.